ARD.
Ja, das ist sehr schön für mich oder für uns, wenn es zu Null ausgeht. Natürlich ist ein 0-0 für einen Trainer nichts. Aber da wir im Augenblick ja relativ viele Tore schießen oder in jedem Spiel meistens treffen, ist es für uns ein gutes Ding. Wenn wir zu Null spielen, dann haben wir schon mal eine halbe Miete, dass wir wahrscheinlich gewinnen werden. Auch wenn es manchmal brenzlig aussieht, aber der Torwart ist halt mittlerweile auch, sagen wir so, ein 11. Feldspieler. Also das ist dieses Jahr sehr ausgeglichen. Das ist wirklich verdammt eng und schön, dass wir dabei sind. Und wenn wir auf dieser Welle noch eine Weile mitschwimmen, das wäre ein schöner Zug.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, denn Sebastian Zobel hier im Studio in Kaiserslautern.
Servus und hallo.
Wir haben eben festgestellt, vor genau 5 Jahren haben wir begonnen mit dem SWR Sport Podcast Nur der FCK. Ist eigentlich ein Grund zu feiern, oder?
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du keinen Sekt dabei hast
ich
heute.
Ich hab's nicht gewusst.
Ja, wir haben es auch zu unserer Schande, müssen wir gestehen, gerade eben erst festgestellt.
Ja.
Aber herzlichen Glückwunsch, Stefan.
Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir auch diesen Glückwunsch und wir freuen uns auf unseren Ehrengast zu unserem 5-jährigen Jubiläum. Wir haben uns nämlich den Torwarttrainer des 1. FC Kaiserslautern eingeladen. Herzlich willkommen, Andreas Klaus. Hallo.
Hallo, einen schönen guten Tag und auch herzlichen Glückwunsch zu diesem Format.
Vielen Dank. Vielen Dank. Hoffen wir, dass es noch einige Jahre mit der guten Zusammenarbeit mit unserem noch Zweitligisten weitergeht.
Das hast du schön formuliert, Stefan.
Normalerweise, Andreas, fragen wir die Gäste immer, wie denn so die Grundstimmung innerhalb des Teams ist. Ich kann mir vorstellen, nach diesem Start in diese Rückrunde mit 2 Siegen kann man die Frage eigentlich weglassen. Müsste eigentlich gut sein, oder?
Also die Stimmung ist gut, ja. Die hat schon eigentlich angefangen im Trainingslager in Malta. Haben wir, glaube ich, so ein bisschen Grundstein gelegt. Haben wir alles harmonisch rumgekriegt. War alles ganz in Ordnung. Und wie gesagt, dann haben wir den Start mit den 2 Spielen. Das war natürlich jetzt für uns eine gute Ausbeute. Hatten auch fußballerisch, war es auch ordentlich. Und hatten halt den Zuschauern auch viel geboten. Es war ein bisschen Spektakel dabei. War eigentlich ein rundum gelungenes Jahr 2025.
Gelungener Start. Und ich glaube auch der Blick auf die Tabelle macht zurzeit sehr viel Spaß, oder?
Der Blick auf die Tabelle ist schön. Wie gesagt, ist eine Momentaufnahme. Ist aber auch alles sehr eng zusammen. Und man muss halt auch wirklich schauen, dass bis zum Platz 10 alles möglich ist. Es ist halt beruhigend, dass nach unten etwas mehr Luft ist. Aber wie gesagt, jetzt kann man ja so ein bisschen schauen, dass man sagt, vorne mit dabei bleiben und das Momentum wirklich ausnutzen und lange mitspielen und schauen, was passiert.
32 Punkte, Sebastian, in der letzten Saison hat es ein bisschen gedauert, bis die dann da waren.
Das hat ein bisschen gedauert, ja. Von daher kann man, glaube ich, zumindest sagen und davon ausgehen, dass das Thema Abstieg kein großes mehr sein wird in dieser Saison.
Und es ist ein bisschen voller geworden nach dieser Winterpause oder jetzt vor der Schließung des Transferfensters sind einige Spieler dazugekommen, unter anderem auch einen Torwart, das ist natürlich deine Baustelle, Simon Simoni, ganz junger Mann, ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, zuletzt in Ingolstadt. Was erwartet ihr euch von ihm? Was ist es für ein Torwarttyp?
Ja, also wir erwarten uns von Simon, dass er mit Afto zusammen den Konkurrenzkampf auch ein bisschen anschürt auf Julian oder dass sie sich gegenseitig auch hochpushen. Er ist ein junger, williger Torwart. Wie gesagt, das Alter 20 spricht für ihn und hat jetzt schon ein bisschen internationale Erfahrung, als er in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und jetzt hoffen wir halt, dass, wie gesagt, er mit Afto sich um den 2. Platz streitet und gucken, was dann passiert.
Zu seiner Person gab es auch Fragen, bevor ich dazu komme. Habe ich aber selber noch eine, weil wir drüber gesprochen haben, guter Start in die Rückrunde, erfolgreicher Start in 2025. Ist man dann eigentlich als Torwarttrainer primär einfach zufrieden, weil da 2 Spiele, 6 Punkte stehen oder wie sehr ärgert man sich dann über die Gegentore noch?
Ja, also natürlich freuen wir uns alle über die Siege, aber wir werden nach jedem Spiel schauen wir uns Gegentore an und gucken Julian gerade mit einem Alle-Tor mit dazu, schauen uns die Gegentore an, gucken, was wir verbessern können, ob wir vielleicht auch durch Organisation der Vorderleute, ob wir da was verbessern können. Also wir werden jedes Tor analysieren und nachschauen, weil im Endeffekt kann es ja mal irgendwann an 1 oder 2 Toren hängen. Das sieht man letztes Jahr im Abstiegskampf oder im Aufstiegskampf, das siehst du jedes Mal, Tore können auch entscheidend sein.
Heißt, so richtig erfolgreich ist das Spiel aus Sicht des Torwarttrainers wahrscheinlich nur, wenn es auch zu Null ausgeht.
Ja, das ist sehr schön für mich oder für uns, wenn es zu Null ausgeht. Natürlich ist ein 0-0 für einen Trainer nichts, aber da wir im Augenblick ja relativ viele Tore schießen oder in jedem Spiel meistens treffen, ist es für uns ein gutes Ding. Wenn wir zu Null spielen, dann haben wir schon mal eine halbe Miete, dass wir wahrscheinlich gewinnen werden.
Jetzt habe ich es ja gerade schon angedeutet, dass es auch Fragen gab zu Simoni. Und Offenbetze zu Hause hat über Blue Sky eine Frage geschickt. Und zwar, wie sieht er den Konkurrenzkampf bezüglich der Nummer 1 in unserem Tor? Besteht da zwischen Simoni und Kral eine große Konkurrenz oder hat da weiterhin Kral die Nase vorn?
Ja, Julian ist im Augenblick mit seiner Entwicklung, muss man sagen, er ist die Nummer 1. Wir brauchen jemanden, wo Druck macht oder auch mit After Druck macht. Wir brauchen eine Absicherung mit zwei Torhütern. Wer weiß, wie schnell etwas passiert, wenn sich jetzt einer nach der Transferperiode verletzt und dann ist mal einer krank dazu, dann hast du halt einen adäquaten Ersatz, wo du sagst, wir können egal wen dann reinschmeißen und wir brauchen nicht mit Bauchweh auf der Bank zu sitzen.
Es gibt ja im Profigeschäft immer wieder die Situation, ich spreche jetzt mal Fabian Heck an. Wie war es denn für den, als plötzlich noch ein junger Torhüter aufgetaucht ist? Er ist praktisch dadurch ja nochmal zurückgeworfen worden. Oder wie seht ihr das?
Na, Fabi ist, er hat auch Höhen und Tiefen gehabt diese Saison. Er kam jetzt dann ins Trainingslager, muss ich wieder sagen, kam er wieder. Und für ihn ist es, glaube ich, jetzt wichtig, dass er viel Spielpraxis sammelt, bei uns ab und zu mittrainiert und bei den Amateuren halt seine Spiele absolviert. Und dann kann man auch sehen, wie seine Entwicklung weitergeht.
Und dass man es über die Amateure schaffen kann, Lukas Sörch ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Oder noch andere Kollegen. Also,
ja, nicht nur Feldspieler, gibt es ja auch viele Torhüter, die das in der Vergangenheit
Julian
geschafft
Kral
haben.
Julian Kral zum Beispiel hat auch sehr viele Spiele in der zweiten Oberliga Mannschaft gemacht. Das ist keine Degradierung, das ist für einen Torwart immer Spielpraxis. Egal gegen welche Gegner, die haben teilweise auch höherklassig gespielt und du bekommst was aufs Tor und das ist ganz, für einen Torwart sage ich, ist es enorm wichtig, wenn du deine Spielpraxis auch bei den U21 erhältst.
Umso schöner und wichtiger wäre es natürlich, darüber haben wir ja in der letzten Folge mit Thomas Hengen gesprochen, wenn die zweite Mannschaft dann perspektivisch auch nochmal eine Liga höher spielt. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen in der Zukunft. Ich habe gerade ja auch schon gesagt, es gibt wieder einige Fanfragen und auch zu dem Thema, weil du es gerade angesprochen hast, Stefan, wie es mit dem Torhüter-Nachwuchs aussieht. Dazu gab es auch eine Frage und zwar von Marc. Wie sieht er das Talent der aktuellen Torhüter? Kral, Simoni, Heck, Kamga und wie ist so die aktuelle Talentsituation quasi
also beim SCK? Wir haben draußen am NLZ viele Talente, muss man sagen. Also Enis Kamga schon erwähnt. Dann haben wir noch einen Moritz Jung, der auch oft bei uns mittrainiert. Also ein, zweimal die Woche war er immer dabei. Ja, also wir haben noch zwei weitere Jugendtorhüter. Also wir sind von unten heraus eigentlich gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Man muss die Entwicklung abwarten. Einer geht einen Schritt nach vorne, der andere stagniert. Aber wie gesagt, die Voraussetzungen im NLZ von den Torhütern ist sehr gut.
Du bist ja jetzt auch schon 10 Jahre beim Verein. Erstmal Co-Trainer gewesen, jetzt Torwarttrainer. Wie kann man sich das denn erklären, dass ausgerechnet beim 1. FC Kaiserslautern immer wieder Torhüter mehr oder weniger so erfolgreich sind, dass sie eine große Karriere machen? Ist das ein Zufall? Liegt das an den bestimmten Genen, die die Jungs haben? Oder wie kann man das erklären?
Es liegt bestimmt an den Genen, die die Spieler haben. Es kommt aber auch darauf an, sage ich, man sucht sich auch manche Torhüter aus. Und ich denke, dass man auch auf manche Profile Wert legt. Und darauf ist es hier in Kaiserslautern, dass man das sieht. Wille, Ehrgeiz und darum, denke ich mal, kriegt man hier relativ viele Torhüter auch raus. Dann hatten wir auch mit Gary Ehrmann, hatten wir auch genug, wo wir das gefördert haben. Ich muss sagen, ich hatte, als ich hier als Spieler war, hatte ich auch sogar Sibyl Trapp, Fromlewitz trainiert. Als ich war U21 habe ich gespielt, als dritter Torwart damals hier. Und dann habe ich die Jungen trainiert. Und das ist halt auch so ein Ding, wo man sagt, bringt auch was.
Was muss denn ein typischer FCK-Torhüter mitbringen?
Ja, vor allen Dingen der unbedingte Wille, ein Spiel gewinnen zu wollen, keine Angst, sich in Bälle reinwerfen, aber auch trotzdem nicht hektisch werden, die Ruhe ausstrahlen und vor allen Dingen das Herz am rechten Fleck, selbstbewusst auf dem Platz stehen und halt wirklich mutig sein im ganzen Spielverlauf.
Keine Angst ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir früher öfter mal Trainingseinheiten auch mit Gary angeguckt. Also
ja, dazu kamen auch Fragen und auch weil du gerade Gary Ehrmann selber schon angesprochen hast. Wir haben vorhin angedeutet, dass die Frage von Marc zweiteilig war. Die zweite war nämlich, wie sieht ein Torwarttraining bei ihm aus? Früher hatten wir ja Ehrmanns Flugschule. Hat er auch seine Kniffe, mit denen er die Keeper über die Grenzen hinausbringt?
Also ich sage jetzt mal, ich kenne Garys Flugschule noch, die hatte ich selber mitgemacht. Und Knochen noch heil, ja.
Oder wieder.
Oder wieder, genau. Ja, aber wie gesagt, es ist eine Mischung aus dem, ich sage, das Alter war nicht alles schlecht, du musst sie mal schleifen, die müssen mal wieder an ihre Grenzen kommen. Aber dann geht es jetzt auch heutzutage über das Technisch-Taktische, wo du machen musst, Spieleröffnung, Spielaufbau.
Viel mehr mit dem Fuß auch als früher.
Mit dem Fuß, ne? Genau. Und halt auch die Technik mit Fangen. Also, aber das Alte, ich sage mal in Anführungszeichen, das Alte, das Schleifen mehr oder minder, sollte man nicht außer Acht lassen, dass die Torhüter auch mal an einem Tag der Woche über ihre Grenzen gehen oder an ihre Grenzen dran gehen, damit sie auch mal wissen, was sie tun. Ja.
Spieleröffnung finde ich ein ganz interessantes Thema. Ich erinnere mich immer noch gerne an Tobias Sippel. Der hatte immer Abschläge, die waren relativ flach und dadurch waren sie halt nicht so lange unterwegs und kamen dann schneller, zumeist sogar beim Mitspieler an. Ist das auch so ein Aspekt, den man versucht, den Torhütern beizubringen? Es gibt ja auch welche, da ist dann Schnee auf dem Ball, wenn der mal wieder nach gefühlten 30 Sekunden die Wiese erreicht.
Ja, mittlerweile machen viele Torhüter diesen seitlichen Abschlag. Mhm. Also sehr häufig sieht man das. Bei uns auch Afto Spajic macht den überragend und auch jetzt Simon hat den auch drauf. Es ist halt, wenn du einen Ball in die Spitze spielen willst oder einen Ball abfängst, und ist halt natürlich optimal, wenn der, sage ich mal, wir sagen, schottisch halb hoch über den Platz fliegt, dass der dem Spieler genau in den Lauf geht. Besser wie diese Bogenlampe, wo du dann mit dem Kontrollieren Schwierigkeiten hast, beziehungsweise dein Gegenspieler dir schon im Nacken hängt.
Als Torwarttrainer, ich habe mir mal notiert, allein in deiner Zeit seit 1. Juli 2021 bist du für die Profis da zuständig. Da gab es Marco Antwerpen, da gab es Schuster, Kramotzis, Anfang und dann ein Spiel auch mit Oliver Schäfer, den du auch aus der zweiten noch gekannt hast. Ist es immer eine große Umstellung, sich als Co-Trainer Torwart an den jeweiligen Chefcoach zu gewöhnen, oder macht ihr euer Ding und die machen ihres?
Nein, also es ist so, ich sage mal so, ich bin anpassungsfähig und alles und muss auch sagen, es ist für uns auch als Team dem Trainerwechsel nicht schwer gefallen. Wir haben den neuen Trainer, so gut es uns machbar war, haben wir ihm geholfen. Und ja, Umstellung ist dann so, klar, ein Trainer spielt mehr offensiv, einer defensiv, einer will hinten rausspielen, der andere sagt lieber lange Bälle. Okay, das weiß man aber nach den ersten Gesprächen und dann stellt man sich auf den Trainer ein und man spricht mit ihm und er sagt auch, was er möchte. Also dann werden wir auch das so umsetzen, wie er das will.
Apropos hinten rausspielen, das Thema hatten wir hier auch schon mit Jan Elvedi, als er beim letzten Mal da war. Und das ist auch was, was den Leuten, glaube ich, auffällt, mir auch. Das ist schon so ein bisschen quasi, das ist schon die Vorgabe, das erkennt man schon öfter, ne? Dass quasi nicht jetzt, wir hatten es gerade von dem Thema Abschlag, dass der Ball jetzt nicht in der Regel einfach mal nach vorne gebläut wird, sondern dass kontrolliert von hinten rausgespielt wird.
Das ist der Wille des Trainers, dass wir kontrolliert hinten aufbauen. Es ist nicht verboten, den Ball in Notsituationen zu schlagen. Die Torhüter wissen auch, was sie zu tun haben, in welcher Situation. Das haben wir auch alles trainiert, auch mit dem Trainer durchgegangen. Und deswegen, also das ist alles so gewollt, wie es jetzt aussieht. Auch wenn es manchmal ein bisschen brenzlig ist. Okay, wir kriegen dann auch manchmal ein bisschen Herzrasen, aber es ist eigentlich so für unser oder die Spielweise, dass wir versuchen, kontrolliert von hinten rauszuspielen. Wenn es halt mal nicht geht, dann der lange Ball, wie immer,
ist mir erlaubt. Mir ist aufgefallen, auch in den einen oder in den letzten Spielen war von Julian immer mal so ein Ding dabei, wo er dann im eigenen Fünfer versucht, so ins Dribbling zu gehen. Wie sieht das aus? Dürfen die das grundsätzlich oder denkt ihr, nee, lass das mal lieber bleiben?
Seine Devise soll sein, null Risiko. Wenn, ja, er kann es einschätzen. Klar, er kriegt den Ball gespielt, wenn er einfach den Ball totstoppt und steht, dann ist es halt so, dann passiert nichts. Er muss auf einen oder er soll auf einen mal zugehen, dann muss eine Reaktion vom Gegner kommen und dann kann er den Ball einfacher spielen, wie wenn er einen totstoppt und es passiert nichts und dann laufen sie auf und zu. Also es ist eigentlich kontrolliertes Risiko, wo er halt sagen muss, wie weit er das jetzt sagt. Das kann ich verantworten.
Was auch auffällt, sind diese kurzen Abstöße. Auch in der Bundesliga sieht man das jetzt sehr häufig, dass ein Spieler vom Fünfer wieder zurückspielt vom Torwart. Ich frage mich dann immer, was hat das für Vorteile? Weil wenn früh gepresst wird, dann kommt es zur manch heiklen Situation, um es mal so zu formulieren.
Ja, es kommt manchmal zu heiklen Situationen, aber es gibt auch Situationen, wo man rausspielt. Also es ist tatsächlich
um dann die gewollt, Abwehr schneller zu überspielen.
Genau, dass du auch den Gegner rauslockst und spielst raus, passt dann hinten die Räume offen. Also es ist schon gewollt. Natürlich auch, wir haben auch teilweise Bälle drin, dass wir sagen, wir wollen auch mal einen langen Ball spielen. Also das ist wirklich alles so gewollt, auch wenn es manchmal brenzlig aussieht, aber der Torwart ist halt mittlerweile auch, sagen wir so, ein elfter Feldspieler.
Und wenn das schlecht läuft, das, wie das dann aussieht, das hat man gegen Fürth gesehen, auf der anderen Seite, beim Stimmt. Tor von Yokota.
Ja, klar.
Ja, also ich muss auch eins sagen, also wir hatten bisher noch nicht so ein Tor, dass sagt, man sagt, wie manch anderen, dass ein Torwart wie jetzt Null hat einige gemacht, wo am KSC den Ball in den Fuß spielt, also so gravierende, also wir haben noch keinen gravierenden Fehler gemacht, wo wir so ein Tor gekriegt haben.
Aber ohne Fehler wird ja auch kein Tor entstehen, insofern. Ich komme nochmal zurück auf die Zusammenarbeit mit den Trainern. Wenn so eine Torwartfrage relativ knapp ist, wer ist jetzt die Nummer eins oder wer soll ins Tor, gab es ja bei euch auch schon in der Vergangenheit. Wie groß ist denn der Einfluss des Torwarttrainers auf den Chefcoach? Könnt ihr da schon ein entscheidendes Wort mitreden oder entscheidet letztendlich dann aber doch der Cheftrainer?
Also wir können ein entscheidendes Wort mitreden. Die Meinung ist logischerweise gefragt. Wir sagen es. Und ich denke auch, dass der Trainer sehr viel Wert drauf legt, aber im Endeffekt kann er immer oder er ist der Chef, er muss es verantworten, er muss den Kopf hinhalten. Wenn er halt dann denkt, sein Bauchgefühl sagt was anderes, dann wird er sich anders entscheiden. Aber wir können mitsprechen, aber entscheiden tut er.
Wäre ja aber auch komisch, wenn man sich da immer prinzipiell uneinig wäre, wer da am Tor steht. Nein, das wäre ja eine komische Zusammenarbeit auch.
Ja, es gibt ja sogar Vereine, wo Trainer dann mal versucht haben, so einen regelmäßigen Wechsel, wenn sie denken, die sind auf einer Augenhöhe, aber ihr seid, glaube ich, oder die meisten Vereine und auch die meisten Trainer sind, glaube ich, der Meinung, du brauchst eine klare Nummer eins.
Um Ruhe in der Hintermannschaft zu haben und alles, ist es der bessere Weg, eine klare Nummer eins. Klar, wenn du einen zweiten Mann hast, der Druck macht und wo wir gesagt haben, kannst du immer reinstellen und dann hat deine Nummer 1 einmal eine schlechtere Phase von, ich will jetzt sagen 2 Spiele, weil es kann immer passieren, so 5, 6 Spiele, dann kannst du schon mal überlegen, ob du sagst, ja, jetzt ist es soweit, vielleicht braucht der andere mal eine Pause im Kopf oder er muss einfach mal ja abschalten von dem Ganzen und dann hast du das Gefühl, vielleicht hat der andere mehr Glück. Kommt auch manchmal, gab es auch bei manchen Trainern. Deswegen, also eine klare Nummer 1 ist es in den meisten Vereinen ja, aber man will halt immer einen guten zweiten oder einen starken zweiten in der Rückhand haben.
Ich stelle die Frage auch deswegen, um nochmal auf Simon Simoni zurückzukommen. Ich meine, die Frankfurter leihen den ja auch wahrscheinlich mit der Prämisse aus, dass er so ein bisschen Spielpraxis erhalten soll. Er war jetzt in Ingolstadt, da hat er es auch nicht geschafft, zur Nummer 1 zu werden. Jetzt ist er bei euch. Und Julian Kral steht vor ihm. Was erhofft sich so ein 20-Jähriger dann?
Ja gut, Simon hat zu uns auch gesagt, er will Gas geben, er will hier was dazulernen und er sagt selber, ich weiß nicht, was passiert, oder er weiß es nicht, wir wissen es auch nicht, was passiert in einem Jahr. Mhm. Er kann, oder es gibt auch Verletzungen und deswegen, also er ist jetzt mal gekommen, muss sich erst einmal zurechtfinden und dann werden wir sehen, wie er sich in einem halben Jahr gibt.
Und es gibt ja durchaus den einen oder anderen Torhüter, der den FCK schon mal verlassen hat im Sommer.
Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das wobei ich auch sagen würde, bei dem einen oder anderen war es ein bisschen zu früh und der Sprung vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, wie hält man denn diese Jungs aus der zweiten, dritten, vierten Reihe bei Laune? Weil gerade bei Torhütern ist es ja so, wenn du Feldspieler hast, die haben immer mal die Möglichkeit, die kriegen immer mal ein paar Minuten. Und wenn es nur ein paar Minuten Nachspielzeit sind, weil es einfach mehr Positionen gibt. Torwart gibt's einen und gerade eine Nummer 2, der soll ja in der Möglichkeit auch so nah an der 1 dran sein, der wird dann auch wohl eher selten in der zweiten Mannschaft Spielpraxis bekommen. Wie hält man diese Jungs bei Laune und wie gibt man ihnen eine Perspektive?
Also ich muss sagen, wir haben ein gutes Klima im Training, also es gibt jeder Gas und wir haben, ja, die halten auch wirklich zusammen. Es ist ein Konkurrenzkampf da und bei Laune halten, ja, die ziehen sich gegenseitig hoch, sie versuchen sich gegenseitig zu pushen. Natürlich ist dann irgendwann mal einer, wo dann auch der Dritte, für den ist es noch schlimmer, der dann sagt, oh, ich bin nicht dabei. Der andere sagt, oh, ich bin was auf der Bank. Und ja, das ist halt das Los eines Torwarts. Deswegen, ich glaube, deswegen ist ein Torwart immer spezifisch oder anders zu sehen wie Feldspieler. Sie wissen, auf was sie sich anlassen, wenn sie herkommen. Teilweise, sage ich mal, oder zu anderen Vereinen. Wenn du halt irgendwo hingehst, wo eine Nummer 1 gesetzt ist, weißt du es ja schon. Dann, ja, dann ist es so, dass du sagst, okay, ich versuche Druck zu machen, ich versuche für den Punkt X da zu sein und fit zu sein und zu zeigen, was ich kann, wenn der erste Torwart ausfällt. Oder ich gebe halt wirklich so viel Gas, dass der Trainer halt nicht an mir vorbeikommt.
Wie war es denn bei dir früher? Du warst ja selber Torhüter. War es auch nicht immer die Nummer 1? Beispielsweise beim Waldhof früher, wo du lange Jahre warst, gab es hochrangige Konkurrenz. Wie war es denn bei dir? Wie bist du damit umgegangen?
Gut, ich kam als junger Torwart da war Zimmermann, klar, die Nummer 1, das war unumstritten. Und dann als nach dem Abstieg in die zweite Liga, dann hatte ich dann begonnen. Und dann war es halt immer so, dass du um deinen Platz kämpfen musstest. Und ja, und dann halt, wie gesagt, dann kamen gleichstarke Kandidaten dazu. Und dann war es halt immer ein, ja, ein Kampf. Aber die meiste Zeit war es immer fair. Also auf dem Platz hast du so einen Konkurrenzkampf. Aber es war trotzdem, sage ich mal, man hat sich nicht zerfleischt gegenseitig. Mhm. Was ich auch sage, es bringt nichts, wenn du gegenseitig dich so zerfleischt, dass du dich am Essenstisch vielleicht nicht anschaust. Man soll doch miteinander umgehen können und dass die 2, 3 oder die 4, dass die auch ihrem Torwart, sage ich mal, unterstützen, wenn es jetzt klar ist, er ist die Nummer 1, dass sie ihm in allen Belangen, im Spiel, beim Wahrmachen oder im Training auch volle Unterstützung geben.
Da konnte man ja auch schöne Dinge lesen, damals Ehrmann, Schumacher beim 1. FC Köln. Ne?
Da ja, ging es schon zur Sache. Zur Sache ging es auch am 23.11.1996. Kannst du dich erinnern, was du an diesem Tag gemacht hast?
Ich vermute mal, das wird wahrscheinlich ein Spiel gewesen sein im Karl-Benz-Stadion.
Das war ein Heimspiel von Waldhof Mannheim mit dir zwischen den Pfosten und, wir haben ihn vorhin schon angesprochen, auf der anderen Seite Gary Ehrmann. Ja. Das Ergebnis, weiß ich gar nicht, liegt mir jetzt gerade nicht vor. nein, das ist damals 2-0 für den Waldhof ausgegangen. Aber da gab es auch noch ein Rückspiel, 32. Spieltag, das war dann im Mai des darauf folgenden Jahres. Das war dann nicht ganz so erfreulich. Weißt du noch, wie das ausgegangen
5-0. Ist? Ja. Ja, 5-0 für Kaiserslautern nach, ich glaube, in Essen 10 Minuten schon ein Freistoß von Martin Wagner und dann irgendwann mal eine gelb-rote Karte und dann totaler Zusammenbruch. Ja.
Ja. Martin Wagner, Harry Koch, Olaf Marschall, Jürgen Riesche, das sind so
das
die...
Das war die Aufstiegsmannschaft.
Genau.
Dann, ja. Und danach sind sie Meister geworden.
Die haben nicht viel anbrennen lassen in der Saison. Von daher...
Es soll ja immer noch so ein bisschen diese... Ja, ich will jetzt nicht sagen Feindschaft, aber die Irritationen geben.
Meinst du,
zwischen
da gibt's
Waldhof
Spannung
und Kaiserslautern?
Zwischen Waldhof
aber
und
interessanterweise hast du ja gleich zwei Amtszeiten hinter dir. Du warst ja schon mal beim FCK in der zweiten Mannschaft zwischen 2003 und 2007. Also scheint es doch nicht so problematisch zu sein, wenn man als Monomer hier in die Pfalz kommt. Na,
es kommt, also ich muss sagen, es kommt auch immer darauf an, glaube ich, wie man sich gibt, wie man als Mensch sich in der Umgebung halt zurechtfindet und auch, ja, dem, wie soll ich sagen, wenn man ordentlich ist, wie man Wald ruft, so schallt es raus und deswegen denke ich mal, kann ich mich überall auch noch mal in anderen Vereinen, wo ich jetzt war, es sind auch halt so ein bisschen Vereine, die sich nicht ganz so mögen und deswegen kann ich aber immer noch hinkommen und das muss ich sagen, das ist ein gutes Ding.
Offenbach und Darmstadt seien hier erwähnt, die beiden hessischen Vereine.
Es gab auch eine passende Frage von RBN übrigens zu dem Thema, was kann Beut von dir lernen, wenn es um den Wechsel zum Rivalen geht?
Eigentlich nicht mehr viel, weil ich habe mit dem Waldhof eigentlich gar nicht mehr viel zu tun, also kriegt es nicht so mit und konnte am Terrence keine Hilfe geben, weil die Zeiten haben sich, wie gesagt, geändert. Ich bin jetzt seit 10 Jahren schon hier und was in Mannheim... Man kennt noch ein, zwei Menschen, ein paar alte Offizielle, aber mehr kennt man auch nicht mehr.
Ich meine, aber auch bei aller Rivalität, die gibt's, das braucht man nicht kleinreden. Ja. Aber wenn man da, sage ich mal, lange Zeit auch als Spieler war, ist ja vollkommen klar, auch wenn vielleicht die Kontakte nicht mehr so sind, wie sie vielleicht mal waren, dass man zumindest, ne, wenn es ein Teil der eigenen Geschichte war, dann kann man das nicht verleugnen sozusagen.
Nee, kann man nicht. Unser Thema ist natürlich aber der FCK und da gibt es seit einiger Zeit auch einen Torwartkoordinator im NLZ, Dennis Rudel. Wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen?
Ja, Dennis und ich, wir haben jetzt, sind dann im Sommer zusammengekommen, also er kam dann dazu. Er macht teilweise Spielbeobachtungen, Scouting, er macht die Verzahnung mit dem NLZ, also wir haben dann die jungen Torhüter oder wer im Training bei uns dabei ist von den Jungen, wer es sich verdient hat und ich mache den Spieltag und mache die Videoanalyse von unseren Spielen.
Das heißt, auch in diesem Bereich wird es immer professioneller, das merkt man ja überall, selbst die Presseabteilung wird aufgestockt und alle anderen Abteilungen, also Stagnation, hat Otto Rehhagel immer gesagt, Stagnation ist Rückschritt.
Ja, und wir sind auch zu zweit im Training, also wir sprechen uns vor dem Training ab, was wir im Training machen möchten und dann hast du auch immerhin 2 Torwarttrainer für 4 Torhüter und du kannst immer kannst immer mit welchen arbeiten und wenn jetzt der Trainer eine Spieleröffnung macht, dann gehe ich mit dazu, guck beim Jule oder beim Afto, je nachdem wer Spieleröffnung macht, bin ich dabei und Dennis tut so lange die mit den anderen Torhütern arbeiten und dann tun wir immer wechseln, aber dass immer einer dabei ist bei der technisch-taktisch und einer macht dann die Trainingsübungen.
Das muss ich aber sagen, weil du Otto Rehhagel angesprochen hast. Ich wage zu bezweifeln, dass Otto Rehhagel die Notwendigkeit eines Torwartkoordinators anerkannt hätte. Das möchte ich einfach nur mal hier als These in den Raum stellen.
Okay, was mir auch aufgefallen ist, du warst nicht immer ein Torwarttrainer, sondern du warst auch mal Trainer, Co-Trainer und dann auch schon mal selbstverantwortlich für den SV Waldhof Mannheim damals. War das auch ein Thema für dich, dich vielleicht als Trainer der gesamten Mannschaft so ein bisschen fortzubilden oder war dein Ding meistens oder immer Torwarttrainer?
Eigentlich angefangen hatte ich als Co-Trainer und Torwarttrainer. Also es war dann so eine Mischung, ob es aus finanziellen Gründen mal das gemacht haben damals oder nicht.
Da gab es doppelt.
Ja. Es gab bei einem Verein doppelt und dann hast du halt gesagt, okay, das spart man mal einen Posten, wenn es am Verein nicht so gut geht. Naja, mittlerweile dann war es hier als Co-Trainer und habe dann immer noch die Torhüter betreut dabei. Und dann muss ich sagen, dann ging es halt doch wieder auf die alte Schiene, wo ich sage, ja, Torhüter, mach, was du kannst oder... Wie sagt man so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, die sind aber besonders gut ausgebildet, diese Leisten.
Torhüter, bleib bei deinen Pfosten.
Oder
bleib
genau. Bei deinen Pfosten.
Ja, genau. Sehr schön gesagt. Wir wechseln mal kurz das Thema, denn ich habe mir notiert, Schiris erklären den Video Assist Referee Public Announcement. Wird jetzt am Wochenende eingeführt in gewissen Stadien. Ihr seid nicht beteiligt in der zweiten Liga, zum Beispiel Düsseldorf gegen Ulm, danach noch in Fürth und dann einige Bundesliga-Begegnungen, die die DFL ausgewählt hat. Ist das der richtige Weg, die DEL, also die Deutsche Eishockey-Liga und auch in USA, die NFL, die hat es schon längst den Leuten praktisch auch mal mitzugeben, was da jetzt entschieden wird. Wir haben als Reporter ab und zu mal den Blick auf den Monitor und können dann sehen, was er sich da alles anguckt. Aber ich finde, der Fan wird relativ alleine gelassen. Ist das eine Möglichkeit, das ein bisschen aufzulockern und ein bisschen transparenter zu machen?
Also als ich das gelesen hatte, war mein erster Gedanke, ich finde es eigentlich gut. Wie oft sind alle im Stadion, wissen nicht, um was es geht, was passiert, was guckt er jetzt genau an. Dann kommt man irgendwann an eine Anzeigetafel, steht mal, Elfmeter wird überprüft, Abseits wird überprüft. Also ich finde es gut, wenn sie das kommunikativ dann wirklich weitergeben und sagen, um was es geht. Genauso ist es auch manchmal auch bei uns Trainern. Wir stehen draußen und ja, da weiß nicht, was war jetzt, was guckt er jetzt genau. Also das trifft uns genauso und ich glaube, es ist nicht so verkehrt. Also andere Sportarten machen es vor und die Idee ist nicht schlecht, ich würde es auch versuchen, dann kann man immer noch sagen, oh, ist
es sollte
nicht
sich,
so gut oder ist...
Es sollte sich aber nicht zu sehr verzögern.
Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Für mich ist das Entscheidende, dass es eine schnelle Entscheidung gibt, weil ich glaube, natürlich wollen die Leute wissen, was wird da jetzt entschieden, aber die Leute wollen vor allem die im Stadion, nicht ewig warten, bis es eine Entscheidung gibt.
Da muss man, glaube ich, aber auch die Schiedsrichter, das hat die DFL aber auch gemacht, nochmal sensibilisieren, dass das ein bisschen zügiger vonstatten geht.
Genau.
Ich sitze da manchmal auch oben als Reporter und denke mir, was machen die da?
Gut, ich denke mal, solange die im Keller prüfen, kann er ja sprechen, kann sagen, um was es geht.
Ja, klar.
Dann ist schon mal, dann wissen die Zuschauer, das wird geprüft, dann überbrückt er ja die Zeit so ein bisschen und dann kriegt
er
vielleicht...
Ja, dann muss er also, aber teilweise auch noch selber sich anschauen
und bleibt dann...
noch selbst sekundenlang vor diesem Monitor. Also
Hauptsache, sie denken auch über dieses ganze Ding nochmal nach und gucken, wie sie es verbessern können, weil so wie es ist, ist es, glaube ich, für viele einfach nicht zufriedenstellend.
Das stimmt. Gucken wir so ein bisschen nach vorne. Die Tabelle, so eng war sie noch nie in der zweiten Liga. Vorne HSV Köln mit 34 Punkten, dann Magdeburg und der FCK mit 32, Hannover und Paderborn mit 31, Düsseldorf 30, KSC 29, Elversberg 28, drei Teams dann mit 25, Darmstadt, Nürnberg und die Hertha. Und ich sehe da auch noch den 13. Schalke mit 24. Das sind 10 Punkte von 13 auf 1. Ist völlig Wahnsinn, oder?
Ja, also das ist dieses Jahr sehr ausgeglichen. Das war, glaube ich, 2011 war das schon mal der Fall, dass um diese Zeit rum auch der damalige Tabellenführer diese Punktzahl hatte,
34
hatte und auch du nicht so viele Punkte brauchst, um aufzusteigen. Also das ist wirklich verdammt eng und gut, ist schön, dass wir dabei sind. Und wenn wir auf dieser Welle noch eine Weile mitschwimmen, das wäre ein schöner Zug.
Was wir uns, also Sebastian und ich, was wir mal diskutiert haben, ich habe so den Eindruck, dass der FCK und auch Thomas Hengen, der Geschäftsführer, so ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen All-In geht, aber 4 Neuzugänge sind da und teilweise auch sehr erfahrene mit Maximilian Bauer, ein Bundesliga-Abwehrspieler, der aus Augsburg kommt, dann Farid Alidou von der Eintracht. Also das sind durchaus Hochkaräter, die man in der Winterpause verpflichten konnte. Heißt hier dieses Ziel, jetzt mal so lange wie möglich zu schauen, dass man da oben mitspielt und dann eventuell so am letzten Spieltag nochmal den Angriff startet?
Gut, das wäre natürlich überragend, das wäre ein schöner Traum. Aber ich denke, wir haben den Kader verstärkt, gewiss verstärkt, dass wir auch sagen, wir können eine gute Runde spielen und dann mal schauen, was zum Schluss rauskommt. Also ganz objektiv, da müssen wir mal schauen, so lange wie möglich mitzuschwimmen und dann bist du dabei. Und vielleicht hat man mal irgendwann ein Quäntchen Glück, was man in den 4 Jahren vor dem Aufstieg nicht hatte.
Ich glaube, das sagen die Verantwortlichen aller 13 Teams. Ne? Wir schauen mal so lange. Genau. Aber was soll man sonst sagen? Also die Liga ist, wie gesagt, so eng. Sonntag gegen Preußen Münster, Aufsteiger, aber auch sehr stark mittlerweile angekommen. Auch im Hinspiel schon Probleme gehabt. Dann geht es zur Hertha, dann gegen Hannover 96, beim Hamburger SV. Also einfach geht nicht.
Einfach geht nicht. Dieser Spielzeit glaube ich nicht. Du hast wirklich, dadurch, dass es so eng ist, hast du immer Spiele, wo auf Messerschneide sein werden. Und ich denke mal, da wird es auch manchmal auf Quäntchen Glück, bessere Tagesform. Also wie gesagt, ich denke, dass das für die Zuschauer, für die Fans eine ganz interessante Runde werden kann.
Lass uns noch mal ganz kurz bei Preußen Münster bleiben. Sascha Hildmann, ihr müsstet euch ja auch noch gut bekannt sein.
Wir sind uns noch bekannt, also ich war damals bei den Amateuren als Co-Trainer, durch Hans-Werner Moser und ihm haben wir immer ab und zu mal zusammen gesprochen. Ja. Ich kenne ihn auch schon vorher mal als Trainer gegen ihn gespielt und ja, wie gesagt, er hat eine gute Truppe. Die Truppe ist sehr standardstark, also wir müssen uns auf einiges gefasst machen. Hat man im Hinspiel gesehen, es war kein Zuckerschlecken und wir haben, wie gesagt, das wird am Sonntag wirklich nicht ganz so einfach und ich hoffe, dass die Zuschauer uns dabei unterstützen und wirklich wissen auch, dass nicht Preußen Münster hier so eine Laufkundschaft ist.
Und der Sascha Hildmann weiß ja, wie der Betze funktioniert.
Also, das weiß er, aber dann ist er ja vielleicht auch gnädig und denkt sich, komm, auf meine gute alte FCK-Zeit lasse ich die Punkte hier.
Wir wollen mal hören, was die Fans denken, wenn sie so ein bisschen vorausschauen. Nach dem Sieg in Fürth haben wir einige Fans gesprochen.
Ich bin beruhigt, weil man erkennt, die Handschrift vom Trainer und von unserem Manager hängen, dass hier wieder eine gewisse Demut und Ruhe eingekehrt ist.
Ja, ich denke, dass die 32 Punkte, was sie jetzt bis jetzt erreicht haben, ganz gut ist. Es werden noch ein paar Punkte dazukommen. Ob es am Schluss reicht, um den Aufstieg dann mitzuspielen, wird sich zeigen. Es sind nämlich ziemlich viele Mannschaften, die hier mitspielen, die auch das Zeug dazu haben, vorne die Meisterschaft unter sich auszumachen.
Jeder kann jeder schlagen. Es geht unter 6, 7, 8 Mannschaften um den Aufstieg. Und klar, im FCK-Fan pocht jetzt das Herz. Natürlich ist die Euphorie, jeder denkt jetzt schon, oh, große Meisterschaft, aber ich bin da ein bisschen anders. Für mich ist der Relegationsplatz wichtig. Immer schnuppern, dann ist das Stadion voll und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Unter die ersten 6, das wäre ein Wunsch von mir. Es gibt ja auch wieder Fernsehgelder, dass man wieder mehr im Rennen ist, aber Aufstieg wäre für mich, zwar schön, aber viel zu früh.
Warum? Frage ich da. Zu früh gibt es, glaube ich, nicht. Aber die Fans sind einerseits euphorisch, sind aber auch realistisch. Das haben, glaube ich, die Aussagen auch gezeigt. Ich glaube, damit kann man leben mit den Statements, oder? Als Verantwortlicher im Trainerteam.
Ja, mit diesen Statements kann man leben. Und ist auch, ja, man merkt ja, unsere Fans haben ein Gespür. Also für die Situation. Und ich fand die Aussagen jetzt zutreffend. Wie gesagt, wir haben eine gute Truppe. Und die Liga ist ausgeglichen und dann müssen wir mal abwarten, was passiert.
Okay. Schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal. War auch mal immer ein interessanter Spruch. Apropos schauen wir mal.
Was wird, hättest du jetzt sagen müssen.
Hören wir mal, was Andreas Klaus auf unsere Fragen zu sagen hat. Denn wir haben natürlich unsere Rubrik auch heute wieder am Start.
Das Betze-Freundebuch.
Genau, unser Betze-Freundebuch, unser digitales Freundebuch, in das sich hier alle unsere Gäste eintragen, wenn sie bei uns im Podcast-Studio stehen. Kurze Fragen, die du gerne vervollständigen bzw. beantworten darfst. Am Spieltag kann ich nicht ohne.
Meine Torwarthandschuhe.
Essentiell auf jeden Fall. Mein unangenehmster Gegenspieler.
Olaf Marschall.
Das war die Tormaschine damals.
Korrekt.
Die schönste Gästekabine ist in?
Hamburg.
HSV?
HSV.
HSV.
Ja.
Aber St. Pauli auch ganz interessant, vor allem auch so der Spielertunnel dann.
Der Spielertunnel dahin, ja, das ist interessant, aber so kabinentechnisch sind sie relativ klein. Also Hamburg hat schon schön. Oh, Köln ist auch noch dabei. War man zwar jetzt noch nicht, aber da war ich mal vor etlichen Jahren. Ist auch gut, rein Energiestadion, ja. Aber Hamburg hat schon eine schöne, angenehme Kabine, ja.
Meine erste Erinnerung an den FCK?
Als Monomer.
Mein erstes Spiel hier war dann auf Platz 4 mit den Amateuren, das war so eine Erinnerung. Das andere waren halt die Derbys früher und noch von der anderen Seite halt, ja.
Passend dazu die Frage, Lieblingsverein außer natürlich der FCK?
Ich bin schon immer VfB Stuttgart-Fan gewesen, von Kind auf. Das war eigentlich so mein Ding. Hab dann zwar bei dem anderen Verein gespielt, aber eigentlich war immer VfB Stuttgart mein Lieblingsverein früher.
Die ja auch eine super Entwicklung jetzt unter Sebastian Hoeneß machen.
Und mit dieser Antwort können auch alle FCK-Fans sehr gut leben.
Ach so, stimmt ja.
Weil da gibt es durchaus freundschaftliche Bande. Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Volleyball.
Ah, tatsächlich auch regelmäßig immer noch?
Jetzt aufgrund so mancher Wehwehchen nicht mehr so viel, aber sehr gerne gespielt, immer am Strand oder in der Halle alles. Also wirklich gerne und häufig gespielt, ja.
Cool. Ist ja als Torwart, wo man es auch gewohnt ist, mit den Händen und dem Ball zu agieren, jetzt natürlich ein ganz anderes Spiel, aber vielleicht so ein paar Parallelen.
Ja, dient aber auch der Sprungkraft und so. Also das ist
war jeden klar. Winterurlaub, sage ich mal, öfters Volleyball, zweimal am Tag Volleyball gespielt, 4 gegen 4, reicht für Touristen, aber... Ja, das war dann immer, ich kam zurück und war, wie gesagt, eigentlich recht fit, wenig Läufe gemacht, aber viel im Sand rumgerannt. Das war sehr angenehm.
Sehr gut. Und natürlich die obligatorische Frage, beziehend auf das Pfalzlied. Warst du schon mal auf der Kall mit?
Nein, leider nicht. Ich kann leider nur mit dem Humbergturm bieten, den wir mit Sascha Franz und Dirk Schuster läuferisch erklommen haben.
Sehr schön, sehr schön.
Aber das muss aber als Mannheimer mal kurz noch auf die Kall mit. Irgendwann muss das noch.
Also so wie das läuft, dadurch, dass hier so gut wie jeder quasi sagt, nein, müssen wir glaube ich, mal einen Bus organisieren oder so.
Wir machen einen großen Podcast oben auf der Kall mit.
Ja, das Podcast auf der Kall mit oder wir laden die anonyme Gitarrist, das wäre doch was. So ein Bus mit anonyme Gitarriste und allen FCK-Spielern, die noch nicht auf der Kall mit waren und dann
tolle Idee.
Alle im Chor.
Müssen wir mal
ich sehe schon den Film vor mir. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, es gab noch ein paar Fanfragen. Ich würde gerne zumindest noch ein, zwei von denen unterbringen. Und zwar, wir haben vorhin viel darüber gesprochen, wie sich das Torwartspiel auch entwickelt hat. Wir haben über gewisse Taktiken auch gesprochen. Und natürlich müssen wir da auch über Stärken und Schwächen sprechen. Und da gab es sehr ähnliche Fragen. Einmal von, ich weiß nicht genau, ich glaube Chrissy bei Blue Sky und auch Andreas hat gefragt, also einmal Chrissy fragt, woher kommen die Unsicherheiten bei der Strafraumbeherrschung unserer Torleute, weil er ist da der Meinung, dass das auf der Linie und im 1 gegen 1 funktioniert es super gut, aber gerade bei Flanken, Ecken, hohen Bällen ist da noch Luft nach oben.
Also ich muss auch sagen, das ist alles nicht so einfach, also man muss selber erstmal am Tor stehen, wenn im Strafraum oder in deinem 5-Meter-Raum 6, 7 Mann stehen, du musst den Laufweg suchen, die blockieren dich. Ja, sag mal so, die haben sich weiterentwickelt, die schützen, ob Standards, Freistöße, Ecken. Es ist schwieriger geworden, du wirst mehr geblockt, du kriegst keinen Foul mehr so schnell. Und sagen wir, die Trainingseinheiten richten wir schon danach aus oder wir machen viel, aber wie gesagt, die Bälle kommen rein, du kannst es nicht simulieren. Es gibt keine Situation, die jemals so sein wird wie im Spiel.
Ist da so dieser Garde, der alten Garde, sage ich mal, Gary Ehrmann, das vielleicht auch zugute gekommen, dass die Leute vielleicht auch einfach teilweise Angst davor hatten, diesen Menschen in der Luft zu begegnen? Also ich weiß nicht, hat sich das Luftspiel da auch verändert nochmal?
Es gab früher bestimmt einige Torhüter, die sich unheimlich Respekt verschafft haben, wo sie sagen, oh, da gehe ich erst gar nicht hin. Aber ich denke auch durch, wie gesagt, Standardschützen, Bälle, das alles hat sich weiterentwickelt. Also ich kann das selbst sagen, wenn ich als manchmal am Tor stehe, noch so aus Spaß und Marlon Ritter flankt oder schießt oder Philipp Clement, die Bälle fliegen ganz anders. Also es ist wirklich schwieriger geworden. Es sieht wahrscheinlich für Außenstehende doof aus. Sie sagen, oh, die Torhüter allgemein. Man sieht es ja allgemein, dass die Torhüter bei Flanken Schwierigkeiten haben, aber Es hängt aber wirklich viel damit zusammen, dass man sagt, Schützen, Bälle, hat sich alles weiterentwickelt, fliegt anders da rein. Mhm. Ja.
Und Andreas hatte ich gerade ja auch schon angesprochen, der hat auch eine Frage in die ähnliche Richtung, sagt auch, Julian Krahl ist ja die unangefochtene Nummer 1, aber hat auch noch Potenzial in der Strafraumbeherrschung. Und Andreas will jetzt wissen, wird da im Training dann eher der Fokus auf das Verbessern der Stärken oder auf das Verbessern der Schwächen gelegt?
Also auf jeden Fall arbeiten wir in allen Sektoren. Also wir werden schauen, dass wir diese, ja, dass du einen Automatismus drin hast bei seinen Abläufen, seine Stärken natürlich beibehalten und die Schwächen, wo wir wussten oder wo wir wissen, dass wir an denen arbeiten. Also wir müssen in die Trainingswoche werden wir schon immer einiges reinmachen. Natürlich hast du nicht immer die Zeit und du wirst auch mal irgendwann, wenn du weißt, oh, jetzt hat er mal 2, 3 Sachen schlecht gemacht, an diesen Sachen wirst du dann halt auch mal eine weitere Woche dran arbeiten. Also es wird auch nach den Schwächen geschaut und wird danach versucht, das natürlich zu verbessern.
Und wenn es keine Schwächen gibt, wäre es ja der perfekte Torhüter.
Ja, ne? dann wäre es, er ist ein sehr guter oder ist ein guter, dann wird wahrscheinlich irgendjemand sagen, den wollen wir haben.
Aber auch wenn man nicht verliert, wie Bayer Leverkusen in der letzten Saison, ohne Gegentor, wird es, glaube ich, nie funktionieren.
Und dann die letzte Fanfrage, die ich gerne noch stellen will, fand ich sehr interessant. Ich weiß es leider auch hier wieder nicht, ob man den Namen Estust, wie auch immer ausspricht, verzeih es mir bitte, würde gerne wissen, was er Torwarttrainern auf Amateurniveau raten würde. Ich bin selber einer, war früher selbst Torwart. Es gibt zwar Torwartschulen im Internet, aber das ist nicht so gut, wie von Profis zu lernen. Gibt es vielleicht da auch das Bestreben, selber mal junge Torwarttrainer zu unterrichten oder vielleicht auch mal einmal in der Saison so eine Art Schule anzubieten, um motivierten Trainern das Fachwissen weiterzugeben?
Gute Frage.
Also ich glaube, die Idee ist eigentlich gut, aber das wird ja zeitlich nicht unbedingt hinhauen, weil du doch viel zu tun hast dann mit dem, also ganz mit deinen Torhütern allgemein. Ja, es gibt halt diese Lehrgänge. Viel vom DFB oder im DFB-Net kann man auch relativ viel sehen mit Torwarttraining, wo sie eigentlich viel zeigen. Ich finde da immer wieder, man sollte halt viel aus seiner eigenen, wenn man hatte, eigenen Karriere oder eigenen Fußballlaufbahn schon mal gucken, was war gut, was war nicht gut. Und dann kann man sich gezielt einiges raussuchen, wo man sagt, ich gehe mal dahin und guck mal ein bisschen beim Training zu. Ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schwer, weil viele kein öffentliches Training mehr machen. Aber ich glaube, im gehobenen Amateurbereich kann man trotzdem noch ab und zu mal schauen, da sind gute Torwarttrainer unterwegs, wo man auch mal sagen kann, ich gehe mal hin, gucke mir mal so ein Training an, vielleicht kann ich da was lernen.
Bei euch kann man ja auch regelmäßig zuschauen.
Genau.
Nicht immer, aber regelmäßig.
Ja, es gibt ja noch öffentliche Trainings, durchaus. Ja. Okay. Andreas, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich interessante Dinge erfahren. Ich hoffe, dass du bei den nächsten Einheiten und auch bei den Spielen deine Torwarthandschuhe nicht vergisst. Wäre ein Problem, glaube ich. Und wünsche euch viel Erfolg, jetzt erstmal gegen Münster, aber auch bei den Aufgaben, die dann noch kommen werden. Und mal gespannt, wohin die Reise noch geht, oder Sebastian? Wir würden uns freuen.
Ich kann mich nur wiederholen. Schauen wir mal, was wird. Aber ja, wir sind sehr gespannt. Natürlich auch an dieser Stelle dürfen wir nicht vergessen, nochmal der Hinweis auf unseren Newsletter. Wer den noch nicht abonniert hat, einfach eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de.
Und dein FCK, unser YouTube-Format bei SWR Sport, immer nach den Spielen, also auch am kommenden Montag wieder nach dem Heimspiel gegen Münster, mit hoffentlich sehr guten Bildern und sehr guten Nachrichten. Herzlichen Dank für den Besuch hier, Andreas Klaus.
Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!